Es ist sehr schön, dass Sie zur Bibelstunde gekommen sind oder gerade noch kommen. Und ich grüße Sie zum Anfang mit einer Zeile aus dem Lied, das wir gleich nachher singen werden und das viel mit dem Thema dieser Bibelstunde zu tun hat. Da heißt es: Anbetend schauen wir an, was er für uns vollbracht. Er starb und lebt und hat vom Tod uns ewig frei gemacht. Das finden wir in dem Lied unter der Nummer 24. 24. Und ich denke, wir singen alle 5 Strophen. Denn es wäre schade um jede Strophe, die wir weglassen würden. 24.
Jesus, das Lamm Gottes, Jesus auf den Thron, der König aller Könige. Darüber staunt auch der Psalmist im Psalm 47, dass Gott König ist über alle Völker. Schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist heilig, ein großer König über die ganze Erde. Er beugt die Völker unter uns und die Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählt uns unser Erbteil. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Lob singet Gott. Lob singet unserem König. Denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singet ihn mit Psalmen. Und da dieser König mitten unter uns ist, darüber dürfen wir auch staunen. Und deswegen wollen wir Jesus noch anbeten mit einem nächsten Lied, das Sie hier vorne an der Leinwand sehen werden. Jesus, Weg der Wahrheit.
Dann reden wir mit diesem König, der unser König ist. Herr, du bist einzigartig, unvergleichlich. Es gibt keinen, so wie du bist. Du bist auf dem allerhöchsten Thron, höher als alle, die Macht haben und Macht ausüben. Wir beten dich an. Und Herr, das ganz Wunderbare ist, dass du dich zu uns herabgeneigt hast und auch jetzt zu uns herabneigst und ganz nahe bei uns bist. Herr, es ist dir wichtig, dass wir hier zusammen sind. Und es ist dir wichtig, dass wir mit dir reden und dass du mit uns reden darfst. Und du möchtest so gerne mit uns reden, mit jedem von uns ganz persönlich. Wir danken dir und wir staunen darüber und wir erwarten, dass nun in dieser Stunde dein Reden und dein Segnen. Und wir bitten dich sehr, dass du uns hilfst, Herr, dass unsere Herzen bereit sind für dein Wort. Amen. Wir schauen wieder auf den Kalender. Er ist noch nicht da, er kommt. Danke. Der Kalender, der uns so wie jede Uhr die vergehende Zeit deutlich macht. In der vergehenden Zeit gibt es wichtige Termine, die sind dann manchmal im Kalender ganz dick markiert, dass man sie ganz bestimmt auch nicht vergisst. In der vergehenden Zeit gibt es wichtige Termine. Und die wichtigsten Termine sind die Termine Gottes. Und ich denke, mancher von Ihnen könnte jetzt erzählen, dass es Termine Gottes in Ihrem Leben gab. Wichtige Termine. 5 wichtige Termine Gottes, darum geht es in einer Bibelstundenreihe. Gott hat einen Plan. Wir nennen ihn den Heilsplan Gottes. Mit anderen Worten gesagt, Gott hat sich göttlich gut ausgedacht, wie wir Menschen heil werden können. Von dem großen Schaden, der zu jedem Menschen gehört, seit die ersten Menschen zur Sünde Ja gesagt haben. Ein großer Schaden. Jeder Mensch wird so geboren, dass dieser Schaden zu ihm gehört. Da kann er gar nichts dafür. Aber er kann etwas dafür, ob er im Laufe seines Lebens sich heil machen lässt von Gott oder nicht. Gott hat gehandelt und er hatte sich etwas kosten lassen. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8, Vers 32 lesen wir das. Das war das erste Handeln Gottes nach seinem Plan. Gottes Sohn hat den Himmel verlassen, er ist Mensch geworden, ein Mensch wie wir. Und nun haben wir vorhin den großen König angebetet. Und er ist ein Mensch geworden wie wir, damit wir heil werden können. Gottes Sohn hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden, ein Mensch wie wir. Das war das Thema der Bibelstunde am 28. August, vielleicht war mancher von Ihnen dabei, als wir mitten im Sommer, es war ein sehr heißer Sonntag, ein Weihnachtslied gesungen haben. In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren. Gottes Liebe kam zu uns, wir sind nicht mehr verloren. Jesus, Heiland der Welt. Das Lied ist von Peter Strauch. Das war das erste Handeln Gottes, der erste wichtige Termin, entsprechend seinem Plan. Und das zweite Handeln Gottes, entsprechend seinem Plan, man könnte auch von der zweiten Station reden, sie ist in Worte gefasst, oder das Handeln Gottes ist in Worte gefasst, in Philipper 2, Vers 8, er, der Sohn Gottes, erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ich nenne ein Wort dazu aus dem zweiten Korintherbrief, in dem der Sinn dieses göttlichen Handelns deutlich wird. Warum hat Gott das getan? Warum musste Jesus Mensch werden und den Weg gehen bis zum Kreuz? Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns, das heißt für jeden von uns, auch die wir heute Nachmittag hier zusammen sind, er hat ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So sagt es Luther, 2. Korinther 5, 21. Und ich lese es noch nach der neuen Genfer Übersetzung. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen können, mit der wir vor ihm bestehen können. Ich sage es für uns ganz persönlich, jeder von uns, der das angenommen hat, was Jesus durch sein Leiden und Sterben für uns getan hat, ist mit Gerechtigkeit beschenkt und kann wissen, es ist ganz gut zwischen Gott und mir. Was ist das für eine Aussage? Was ist das für ein Wissen? Es ist ganz gut zwischen dem lebendigen Gott und mir. Ich bin recht vor Gott. Nicht, weil ich so recht bin, sondern durch Jesus Christus bin ich recht geworden, als ich angenommen habe, was er für mich getan hat. Und überhaupt kann man nur so in Gottes Augen recht werden. Nur so, wenn wir das annehmen, was Jesus für uns getan hat. An dieser zweiten Station im Heilsplan Gottes, also das Leiden und Sterben, da hat das Leben, das Leiden, das Sterben von Jesus Christus ja am Grab aufgehört. Aber das zweite Handeln Gottes war ja nicht das letzte, es war erst das zweite. Und heute geht es nach einer langen Einleitung jetzt nun um das dritte Handeln Gottes. Und es ist Ihnen klar, was dann heute dran ist, das Thema, der Herr ist auferstanden. Ich habe eine erste Überschrift, Jesus starb und Jesus lebt. Wir haben es vorhin im Lied gesungen, er starb und lebt. Es ist also kein Punkt gesetzt hinter dem, er starb, Punkt, aus. Nein, obwohl er starb, er lebt. Jesus starb und Jesus lebt. Das eigentliche Geschehen der Auferstehung wird uns nicht berichtet, aber dass Jesus auferstanden ist und was danach geschah, das lesen wir in den Evangelien. Und da lese ich nun Markus 16, die Verse 1 bis 6, auch wieder nach der neuen Genfer Übersetzung. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie dann davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Im Lukas-Evangelium finden wir an dieser Stelle noch eine wichtige Frage, die an die Frauen gerichtet war: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er war tot. Er war als Toter ins Grab gelegt worden, aber da war er nicht mehr. Da ist er nicht mehr. Jesus lebt. Das ist eine geschichtliche Tatsache, also wirklich geschehen und vielfach bezeugt. Paulus sagt dazu: Ich habe euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist gemäß den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er ist begraben worden und er ist auferstanden am dritten Tag nach der Schrift. Er ist gesehen worden von Kephas, danach von den 12 Jüngern. Danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden. 1. Korinther 15, in den Versen 3 bis 6 finden wir das. Jesus lebt. So real wie sein Tod am Kreuz war, so real ist seine Auferstehung. Aber wie kann denn ein Toter lebendig werden? Weil das doch eigentlich nicht möglich ist. Darum ist auch für die Jünger von Jesus das Grab endgültig das Ende gewesen. Was kann dann noch kommen, wenn einer ins Grab gelegt ist? Hoffnungslos und verzweifelt saßen sie dann hinter verschlossenen Türen. Keiner wusste, wie es weitergehen sollte. An dieser Stelle dachte ich bei meiner Vorbereitung: Wie gut kann ich die Jünger verstehen? Wenn ich Jesus nicht als den Lebendigen kennen würde, wenn ich nicht mit ihm reden könnte, nicht mit ihm leben könnte, es würde das Entscheidende meines Lebens fehlen. Und ich wüsste nicht, wie ich ohne ihn leben sollte. Könnten Sie es denn noch ohne ihn leben? Die Frauen damals wollten nun dem Toten die letzte Ehre erweisen. Das wäre es dann gewesen. Danach konnte nichts mehr kommen als die große Trauer. So dachten sie. Aber bei diesem Denken suchten sie ja den Lebendigen bei den Toten. Aber der Herr ist auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre das Kreuz eine Katastrophe. Es wäre ein endgültiges Aus gewesen. Paulus sagte so: Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Verkündigung vergeblich, so ist auch unser Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Nun aber ist Christus auferstanden. 1. Korinther 15, 14. An der Tatsache der Auferstehung hängt eigentlich alles. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Da gebe ich noch weiter, was Pastor Modersohn geschrieben hat, unter der Überschrift: Jesus ist für mich kostbar, um seines leeren Grabes willen. Er schreibt: Jesus lebt, ein Goethe lebt auch. Er lebt fort in den Werken, die er geschrieben hat, er lebt fort in dem Bund, der sich nach ihm genannt hat, er lebt fort in allen den Straßen und Plätzen, die man nach seinem Namen genannt hat. Aber Goethe ist tot. Lange schon lebt Christus so wie Goethe, dass man einfach die Erinnerung an ihn noch wach hält. Auch Luther lebt, noch viel mehr als Goethe. Er lebt fort in seinen Werken, die er geschrieben hat und die in immer neuen Ausgaben erscheinen und jetzt gerade besonders. Er lebt fort in der Kirche, die sich nach seinem Namen nennt, in denen, die sich Lutheraner nennen. Lebt Christus so wie Luther? Nein, Luther ist tot. Wir sehen sein Grab in der Schlosskirche in Wittenberg. Jesus lebt ganz anders. Er lebt als ein gegenwärtiger, lebendiger Heiland, mit dem ich reden und rechnen kann. Er ist gegenwärtig als der Lebendige. Zum Beispiel auch da, wo ein Kind Gottes ganz einsam ist in seinem Krankenzimmer. Pastor Modersohn sagt, vor mir liegt ein Brief mit Bleistift geschrieben. Er ist mit Mühe und mehrtägiger Arbeit auf dem Krankenbett verfasst. Und darin heißt es, nun bin ich schon seit 9 Jahren krank und bekomme jede Woche künstliche Luft in beide Lungen. Wenn ich auch künstliche Luft in meine Lungen bekomme, die himmlische Luft, die ich einatme in meinem Krankenzimmer, ist noch 1000-mal besser. Ich muss immer danken. Und das Danken macht mich so reich und so froh. Ich muss immer sagen, die Trübsalzeiten waren die gesegnetsten Zeiten in meinem Leben. Und der Herr ist mir noch nie so nahe gewesen wie in meiner Krankheitszeit. Ich werde viel bedauert von den Menschen, aber ich kann sagen, oh, spart nur euer Mitleid. Ich brauche wahrlich keins. Wohl selten ist ein Leben so reich als eben meins. Und Pastor Modersohn fragt dann, wie kann diese kranke Frau so schreiben? Darum, weil Jesus ein lebendiger Heiland ist. Ein Heiland, der nur vor 2000 Jahren gelebt hat, der würde ihr Herz in dieser schweren Zeit nicht so mit Friede und Freude füllen können. Soweit Pastor Modersohn. Jesus Christus lebt. Wenn Sie nichts anderes mitnehmen aus dieser Bibelstunde als diese neue Gewissheit, Jesus lebt. Er ist als der Lebendige ganz nahe. Er lebt, an ihn können wir uns am Tag und in der Nacht wenden, er ist immer zu sprechen, ihm können wir alles sagen und klagen, in welcher Verfassung wir auch sind. Und er hat ein Ohr für mich und für Sie. Da habe ich mir in Klammern noch dazu geschrieben, haben wir auch ein Ohr für ihn, für den Lebendigen, der mit uns reden will. Eine zweite Überschrift, Jesus lebt und bringt das Leben. Im Lied haben wir vorhin gesungen, der aus dem Grabe sich erhebt und uns das Leben bringt. Gott hat gehandelt entsprechend seinem Plan. Auch das finden wir bezeugt im Wort Gottes und ich nenne einige Stellen. Wir lesen in der Pfingstpredigt des Petrus in Apostelgeschichte 2, in den Versen 22 bis 24, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott in eurer Mitte getan hat, wie ihr selber wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Warum war das unmöglich? Weil Jesus den Tod besiegen und leben sollte. Das war Gottes Plan. Und Gott ist viel stärker als der Tod. Jesus sollte den Tod besiegen, auch für uns. Das gehört zum Heilsplan Gottes. Nicht der Tod sollte das letzte Wort haben. Nicht bei Jesus und nicht bei uns. Es sieht ja so aus, wenn man am Grab eines Menschen steht, als hätte der Tod gesiegt. Aber das Leben hat gesiegt, als Jesus auferstanden ist. Jesus konnte seine Auferstehung nicht selber machen. Das hat Gott getan. Und in einer anderen Predigt sagt Petrus zu den Juden, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den hat Gott auferweckt von den Toten. Dessen sind wir Zeugen. Apostelgeschichte 3, 14 und 15. Und noch einmal Petrus, Er hat sich von Gott rufen und senden lassen in das Haus dieses römischen Hauptmanns Cornelius. Und da sagte er unter anderem: Wir sind Zeugen für das, was Jesus Christus getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Und den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag. Apostelgeschichte 10, 39 bis 40. Paulus schrieb an die Christen in Rom und damit auch an uns: Jesus ist um unserer Sünde willen dahingegeben. Und an jeder Stelle möchte ich euch sagen, wie gut, dass da jetzt kein Punkt ist. Jesus ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Römer 4, 25. Dass wir durch Glauben recht sein können vor Gott. Sie erinnern sich vielleicht aus der Biografie von Martin Luther, wie sehr er gerungen hat, als Mönch, als frommer Mönch, als sehr frommer Mönch, wie er darum gerungen hat, einen gnädigen Gott zu bekommen. Er hat sich so gewünscht, vor Gott bestehen zu können. Und es war ihm so klar, er kann es nicht. Bis es erkannt hat, durch Jesus kann er vor Gott bestehen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und dabei ist der Tod, der Sieg über den Tod und den Teufel sehr deutlich geworden. Jesus hat den Tod zurückgelassen. Das war gleichzeitig auch ein Sieg über den Feind. Und da müssen wir jetzt einfach das Lied singen: Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. 193 in unserem Buch. 193. Und wer gerne aufsteht zu dieser Mittagsstunde, kann das natürlich tun. 193. Wir sind noch beim zweiten Teil unter der Überschrift: Jesus lebt und bringt das Leben. Jesus lebt, mit ihm auch ich, so heißt es in einem Osterlied. Jesus sagt zu denen, die an ihn glauben: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes 14, Vers 19. Jetzt schon leben wir in einem neuen und unvergänglichen Leben, seit wir zu Jesus gehören. Das ist uns geschenkt worden, dieses Leben. Darum ist Ostern so ein Freudenfest. Und Pastor Modersohn sagt, es ist, als ob die Glocken an Ostern einen ganz anderen Klang hätten als am Karfreitag. Da müssen Sie mal drauf achten. Aber beim Lesen der biblischen Berichte entdecken wir, dass es damals erst einmal ein trauriger Tag war. Traurig waren die Frauen über das Sterben von Jesus am Kreuz und traurig waren die Jünger von Jesus. Aus ihrer Sicht hatten sie auch Grund dazu, Grund genug. Die Auferstehung des Herrn war schon geschehen, aber sie wussten es noch nicht oder sie glaubten es noch nicht. Drei Geschenke am leeren Grab für die Frauen und für uns finden wir im Text Markus 16, ich habe es vorhin gelesen, die Verse 1 bis 6. Ein erstes Geschenk: Jesus lebt, darum sorget nicht. Sorget nicht. Auf dem Weg zum Grab, und nicht nur damals, auf dem Weg zum Grab ist die Sorge riesengroß. Wer nichts von der Auferstehung Jesu weiß und wer den Lebendigen nicht kennt, der ist ja in seinem Leben unterwegs zum Grab. Wer mit Jesus Christus unterwegs ist, geht zwar auch auf das Grab zu, aber für ihn ist das Grab Durchgangsstation, so wie es auch für Jesus Durchgangsstation war. Auf dem Weg zum Grab als Endstation sind die Sorgen riesengroß. Und die Frauen hatten damals eine Sorge: Wer wälzt uns den Stein von der Grabestür? Sie wussten noch nicht, dass sie zu einem leeren Grab unterwegs waren. Und ihre Sorge erwies sich als unnötig. Das Grab war offen, der gefürchtete Stein lag daneben. Durch die Auferstehung von Jesus war der Stein gar nicht mehr wichtig. Er hatte ausgedient. Sorget nicht. Das ist doch auch ein Wort an uns. Wie oft plagt uns ein Sorgenstein? Wenn ich jetzt gemalte Sorgensteine austeilen würde, denen Sie die Namen geben sollten, die Ihre derzeitigen Sorgen benennen würden, Es würde allerlei an Sorgensteinen zusammenkommen. Wäre damals der Stein noch am Grab gewesen, die Sorgen hätten ihn nicht wegbewegt. Das Sorgen bewegt gar nichts. Etwas anderes bewegt die Sorgensteine, also die Gründe für unsere Sorgen, das ist der auferstandene Herr. Er kann bewegen, was uns so schwer und so unbeweglich erscheint. Jesus lebt. Und hast du eine Sorgenlast, die dir raubet Fried und Rast, Jesu Herz dir offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Heißt in einem Lied, Jesus lebt, wir können mit ihm reden und dürfen ganz konkret mit ihm rechnen. Dr. Grimmer erzählt, als Bub hörte ich Pfarrer Johannes Busch auf dem Kirchentag in Stuttgart. Unvergessen ist mir ein Wort von ihm. Eben war seine Frau von der großen Familie weggestorben. 6 Kinder hat sie zurückgelassen. Und er sagte bei diesem Kirchentag, wenn ich morgens aufwache, dann stehen die Sorgen wie eine dichte Mauer um mein Bett. Kennen Sie das? Muss gar nicht nach einem Todesfall sein. Gibt andere Gründe, dass die Sorgen wie eine dichte Mauer um unser Bett stehen. Aber Pfarrer Busch sagte dann springe ich aus dem Bett und rufe, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Jesus lebt. Das zweite Geschenk für die Frauen damals und für uns, Jesus lebt, darum fürchtet euch nicht, wurde ihnen gesagt. Da war ein Engel im offenen Grab und die Frauen fürchteten sich und immer wird den Menschen dieser große Abstand bewusst, wenn sie einem Boten aus der himmlischen Welt begegnen. Denn dabei begegnet sich der Mensch, in dessen Leben es die Sünde gibt und die Heiligkeit Gottes. Was für ein Kontrast. Aber dieser göttliche Bote hat diesen Frauen zugerufen, fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Er hat den Abstand zwischen dem Sünder und dem heiligen Gott überbrückt für alle, die an ihn und sein Es ist vollbracht glauben. Und es für sich angenommen haben, für sich ganz persönlich. Darum achten und ehren wir Gottes Heiligkeit. Aber wir müssen ihn nicht fürchten. Aber wie lange wissen wir schon, Jesus lebt? Er ist auferstanden. Und wie oft fürchten wir uns trotzdem noch vor mancherlei Dingen? Es ist keine Frage. Es gibt Gründe, sich zu fürchten. Ganz gewiss, dieser Realität müssen wir uns stellen. Wir fürchten uns vor Krankheit. Wir fürchten uns vor den Dingen, die im Weltgeschehen auf uns zukommen werden. Wir fürchten uns vielleicht auch vor dem Sterben. Und hier zitiere ich nochmal einen Satz von Pastor Modus, und er sagt, wenn wir durch Jesus Vergebung der Sünden haben, dann verliert das Sterben das ST vorne. Und was bleibt dann noch? Und es bleibt nur ein Erben. Und ich füge hinzu, freilich müssen wir durch das dunkle Tor des Sterbens gehen, aber mit der Aussicht auf das Erben, auf das Leben, dort mit allem, was dazugehört, das Leben in der Herrlichkeit. Gellert sagt es in seinem Osterlied so, Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht, Herr, Herr, meine Zuversicht. Und Dr. Grimmer erzählte von einem Gemeindeglied. Er sagt, die Ärzte konnten nichts mehr tun. Er war ein bewusster Christ und sah dem Sterben getröstet entgegen. Als wir bei einem Besuch über seine Beerdigung sprachen, sagte er, und wenn der Sarg dann im Grab versenkt wird, dann bitte ich, dass ihr alle, großer Gott, wir loben dich, singt, denn ich bin dann daheim. Herr, Herr, meine Zuversicht. Das ist die Hilfe in allen Ängsten, was auch die Gründe sind. Jesus lebt und mit ihm darf ich reden und rechnen. Das betrifft unser Leben. Das betrifft unseren Alltag. Auch den Alltag der kommenden Woche. Das betrifft unsere Beziehungen, unsere Aufgaben. Wir dürfen mit dem lebendigen Herrn reden und rechnen. Wir dürfen mit ihm leben. Was für ein Geschenk. Und ein drittes Geschenk, das die Frauen damals am leeren Grab bekommen haben und das auch für uns gilt: Jesus lebt, darum schweiget nicht. Nun, das ist mehr ein Auftrag als ein Geschenk, könnte jetzt mancher denken. Es wurde ihnen gesagt und es wird auch uns gesagt, ihr habt etwas weiter zu sagen. Die Frauen bekamen einen Auftrag, da lese ich jetzt noch die Verse 7 und 8 aus Markus 16. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Und zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Sie sollten es weitersagen. Jesus lebt. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Die Jünger hätten es wissen können. In ihrer großen Trauer, wo sie da saßen, hatten sie scheinbar vergessen, dass Jesus das vorausgesagt hatte. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Das muss weitergesagt werden. Denn Paulus hat recht, wenn er sagt, wäre Christus nicht auferstanden, dann wären wir die elendesten unter allen Menschen. Vielleicht geht es Ihnen jetzt so, wie mir es bei meiner Vorbereitung ging, dass Ihnen zu diesem Stichwort Elend derselbe Gedanke kommt, der mir kam. Jesus ist auferstanden, er lebt, aber unzählig viele Menschen leben nicht mit ihm. Sie haben keinen lebendigen Herrn. Sie meinen, dass sie ihn nicht brauchen oder vielleicht wissen sie gar nichts von ihm. Und es gibt unendlich viel Elend in unserer Welt. Das hat mancherlei Gründe. Denken wir an das Flüchtlingselend, an das Elend durch Kriege, durch Hungersnöte. Aber auch in unserem Land, in dem man nicht fliehen und nicht hungern muss, in dem auch kein Krieg ist, gibt es viel Elend. Es gibt viele Menschen, denen es nicht gut geht. Aber nicht, weil sie hungern oder frieren müssen. Nein, nicht, weil sie heimatlos oder verfolgt sind. Es ist oft so ein verborgenes Elend. Hunger nach einem sinnerfüllten Leben. Sehnsucht nach gültigen Maßstäben. Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Und der Grund liegt bei vielen Menschen darin, dass sie den lebendigen Herrn nicht kennen. Und ich wiederhole die Aussage des Paulus, wäre Christus nicht auferstanden, wir wären alle die elendesten unter den Menschen. Etwas abgewandelt sage ich es so, der Mensch, der ohne diesen lebendigen Herrn lebt, der lebt entweder jetzt schon im Elend, aber ganz gewiss geht er auf ein ewiges Elend zu. Darum lassen Sie es uns weitersagen. Jesus lebt und er will ewiges Leben schenken. Und wo wir nicht die Möglichkeit haben, es selber weiterzusagen, wird Jesus uns zeigen, was wir dazu beitragen können, dass es weitergesagt wird. Die Frauen eilten damals vom Grab weg. Sie eilten aus Furcht, und da heißt es bei Markus, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Dabei hatten es die Jünger von Jesus doch so nötig, diese Nachricht zu hören, und wie viele Menschen haben es auch heute nötig. Wir dürfen den Menschen diese Nachricht nicht schuldig bleiben, dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir sie gehört und verstanden haben. Jesus Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden für alle Menschen. Jesus lebt, darum schweigen wir nicht und fürchten uns nicht. In dem Lied 191 heißt es, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 191, das singen wir jetzt. Und wieder kann man natürlich aufstehen, als Mittel gegen die Müdigkeit. Noch eine dritte Überschrift über einen dritten Teil. Jesus lebt und bringt gute Gaben. Im Lied haben wir am Anfang gesungen, er ist der, der Frieden schafft. Wir schauen noch zu den Jüngern, die hinter verschlossenen Türen saßen, weil sie ihren Herrn für tot hielten, aber Jesus lebt. Wir finden in den Berichten der anderen Evangelisten, dass die Frauen die gute Nachricht doch weitergesagt haben, aber ihnen wurde nicht geglaubt. Ich lese jetzt aus Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte, grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Aus Angst saßen sie hinter verschlossenen Türen, aber das war für den Auferstandenen ja kein Hindernis. Er kam zu ihnen und so will er auch immer wieder zu uns kommen. Trotz der Hindernisse, die manches Mal aufgerichtet sind. Er wollte damals zu seinen Jüngern und er will auch zu uns. Was hat er damals gebracht? Was bringt er uns? 3 Geschenke waren es, die der Auferstandene für seine Jünger hatte. 3 Geschenke, die er auch für uns bereit hat und immer wieder geben will. Und merken Sie, er hat ihnen keinen Vorwurf gemacht wegen ihrer Ängstlichkeit, weil sie sich eingeschlossen haben. Er beschenkt sie. Das erste Geschenk: Friede, Friede sei mit euch. Er, der Auferstandene, kann Frieden zusprechen, weil er ihn erworben hat, um einen hohen Preis. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden haben können. Jesaja 53, 5. Seit dem Sündenfall können die Menschen keinen Frieden mehr haben. Und wer Jesus nicht hat, der hat keinen Frieden. Die Gottlosen haben keinen Frieden, lesen wir im Wort Gottes. Los von Gott sind alle Menschen geworden, weil die Sünde sie von Gott getrennt hat. Das ist der Zustand des Menschen ohne Jesus. Und dann konnte Gott über dem Hirtenfeld in Bethlehem verkündigen lassen: Friede auf Erden. Frieden wurde jetzt möglich, weil ein Friedensfürst gekommen war. Der würde die Strafe auf sich nehmen, damit die Menschen Frieden haben könnten. Das hat ihn das Leben gekostet, damit Menschen sagen können: Er ist unser Friede. Na also, dann ist das ja für alle Zeiten klar für uns, dass wir, die wir Jesus gehören, Frieden haben. Wir haben ihn bekommen, das ist der Friede mit Gott und es darf der Friede mit uns selber sein. Aber das gibt es doch noch, dass unsere Seele aus dem Frieden vertrieben ist, oder sollte es das nur bei mir immer wieder geben? Dabei ist der geschenkte Friede, der Friede mit Gott, nicht aufgehoben, wenn wir zwischendurch einmal umgetrieben sind, friedelos. Das berührt den Frieden mit Gott nicht. Der bleibt, aber im Herzen kann dennoch Unfriede sein, wodurch auch immer. Und dann will der Auferstandene zu mir und zu Ihnen kommen, durch alle Hindernisse hindurch, damit wieder Friede wird. Und das will er mir zusprechen und auch Ihnen: Friede sei mit dir. Und ich darf ihm sagen, was mich aus dem Frieden vertrieben hat. Ein Geschenk des Auferstandenen, er bringt uns Frieden, weil wir den Frieden mit Gott schon haben. Und ein zweites Geschenk, das er damals brachte und heute bringt, da heißt es im Text, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Sie freuten sich über den auferstandenen Herrn, über den Lebendigen. Wirkliche Freude kann überhaupt nur Jesus geben. Darum hieß es damals über dem Hirtenfeld: Ich verkündige euch große Freude. Durfte der Engel sagen, konnte er sagen. Mit Jesus ist die echte Freude in die Welt gekommen. Und diese Freude ist unabhängig von unseren Verhältnissen. Denken wir noch einmal an die kranke Frau, deren Brief ich vorhin zitiert habe. Die Verbindung mit ihm ist die Quelle der Freude. Darum kann diese Freude in schweren Zeiten sogar noch vertieft werden. Haben Sie das schon erlebt und entdeckt? Weil wir da die Verbindung zu ihm besonders brauchen und leben. Da lernt man ihn noch ganz anders kennen als an den guten Tagen. Aber wir sind nicht immer froh, oder? Hier wiederhole ich den Satz noch einmal: Die Verbindung mit ihm ist die Quelle der Freude. Und das kann dann Freude sein in allem Leide. Und noch das Letzte, und damit komme ich auch zum Schluss. Die Jünger bekamen damals noch ein drittes Geschenk, Vollmacht durch den Heiligen Geist. Da könnte man wieder auf den ersten Blick sagen, das war aber doch ein Auftrag. Mehr ein Auftrag als ein Geschenk. Aber es war ein Geschenk. Wer eine große Freude erlebt hat, kann sie eigentlich nicht für sich behalten. Er muss es anderen sagen, dass sie sich mitfreuen. Und darum sagt der Auferstandene zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nun gibt er ihnen außer dem Frieden und außer der Freude noch die andere Gabe, Vollmacht durch den Heiligen Geist. Denn aus eigener Kraft können sie diesen Auftrag nicht ausführen. Dazu fehlt noch viel. Darum nehmet hin den Heiligen Geist. 50 Tage nach Ostern war ja Pfingstfest, an dem der Geist Gottes ausgegossen wurde für alle, auf alle, die dem Wort glaubten. Da kam er in Fülle. Aber an diesem Tag der Auferstehung bekamen die Jünger nur so viel, dass sie über die Aufgabe jetzt nicht erschrecken mussten. Sie wussten nicht, wir müssen das schaffen. Sie sollten Sünden erlassen oder nicht erlassen, das konnten sie nicht. Aber durch das Geschenk des Heiligen Geistes würde der Herr das durch sie tun. Das ist Vollmacht. Wenn er zu Wort kommt, wenn wir reden, wenn er wirkt, wenn wir handeln, und er selber will seine Nachfolger als Werkzeuge gebrauchen bis heute, als Friedensboten, als Freudenboten, als Boten mit der besten Nachricht. Wir wollen ihm danken. Danke, lieber Herr, dass du diesen Weg gegangen bist, der dich viel gekostet hat. Danke, dass du ihn gegangen bist aus Liebe zu uns. Und danke, Herr, dass du den Tod besiegt hast. Danke, dass er nicht das letzte Wort haben durfte und es darum auch nicht bei uns haben wird. Danke, Herr, du lebst und wir dürfen mit dir leben und wir dürfen leben in Ewigkeit. Und Herr, dieses mit dir Leben jetzt in unserem Leben, in unserem Alltag, wie er auch aussieht, Herr, das musst du uns immer wieder zeigen, wie das aussieht, wie das ganz praktisch wird, wie das ganz wunderschön ist, wie das auch eine Strahlkraft hat nach außen. Herr, wir möchten da noch viel von dir lernen. Wir möchten es leben, dass du lebst und dass wir dein Leben haben. Danke, Herr, dass du da auch viel Geduld mit uns hast. Und danke, dass wir da auch untereinander Geduld haben dürfen, miteinander. Aber hilf uns, auch uns gegenseitig daran zu erinnern, dass wir einen lebendigen Herrn haben, mit dem wir rechnen dürfen. Und dann lass uns auch diesen Auftrag nicht vergessen, es anderen zu sagen, dass du lebst und dass du ihnen das Leben schenken willst, ewiges Leben sogar. Herr, wir danken dir, dass wir das wissen, dass wir diesen kostbaren Auftrag haben, weil wir mit diesem Kostbaren beschenkt sind. Wir danken dir für dein Wort, danken dir dafür, dass du mit uns gehst. Möchte ich jetzt aber auch noch bitten, Herr, für alle Menschen, die im Elend sind. Herr, du weißt um das Flüchtlingselend, du weißt um die Kriegsnot, du weißt um den Hunger in manchen Ländern. Herr, es ist unendlich viel Elend und wir können immer wieder nur sagen, erbarme du dich darüber und gebiete du durch den Machthabern Einhalt. Herr, wir bitten dich aber auch für die vielen Menschen mit ihrem inneren Elend, die dich noch nicht kennen, die von dir vielleicht nichts wissen wollen oder nichts wissen. Herr, wir bitten, dass du ihnen Menschen in den Weg schickst, die ihnen von dir sagen, dass du zu ihnen kommen willst, dass du sie heil machen willst. Wir danken dir, du wunderbarer Heiland. Amen. Jetzt singen wir noch das Lied 184. Das ist wie so ein Jubellied. Nochmal über die Auferstehung, 184. Heute habe ich sonst nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte Sie nur herzlich einladen zur Bibelstunde am kommenden Sonntag. mit Schwester Anne-Rose Schmid. Doch etwas habe ich noch zu sagen. Herzlichen Dank für alle Begleitung hinter der Pflanze und vor der Pflanze. Und was ich am Anfang dachte und was ich auch mal sagen möchte, vielleicht geht es Ihnen auch so, ich staune jedes Mal beim Reinkommen über die wunderschönen Bilder an dieser Leinwand. Jetzt ist gerade ein Kleinformat da, aber es ist doch wunderschön. Ich kann es Ihnen auch verraten, wer sie bringt. Das ist die Schwester Renate. Schöne Töne und schöne Bilder. Vielen Dank. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche mit einem lebendigen Herrn. Und unser gemeinsamer Herr, der segne Sie und setze Sie zum Segen. Er segne Sie und gebe Ihnen seinen Frieden. Auf Wiedersehen.